hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des Genethischen Netzwerks. Heute hört ihr eine Aufnahme einer Veranstaltung zu der Frage, ob Gentechnik als Klimaretter für die Landwirtschaft dienen kann. Die Veranstaltung fand Ende November 2023 statt und wurde vom Genethischen Netzwerk organisiert. Gentechnik als Klimaretter, das ist eins der zentralen Argumente der EU-Kommission, um die Deregulierung der neuen Gentechnik in Europa voranzutreiben. Wie realistisch diese Aussicht wirklich ist, erörtern Pascal Segura-Kliso, Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im Gen, und Sinai Gardenberger, Referentin für Gentechnik beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Janina Johansen hat das Gespräch moderiert. Am Anfang der Veranstaltung gab es eine Präsentation, die euch hier jetzt im Podcast natürlich nicht zur Verfügung steht. Und da die Veranstaltung schon ein paar Monate her ist und sich in der Zwischenzeit einiges getan hat, gibt euch Pascal jetzt vorab ein kurzes Update zum Stand der Dinge. Viel Spaß beim Hören.
Im Sommer letzten Jahres, 2023, hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag veröffentlicht, der viele der bestehenden Regulationsmaßnahmen für die sogenannte neue Gentechnik aufheben soll. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war jedoch noch unklar, ob diese Maßnahmen angenommen werden oder nicht. Anfang Februar, also vor relativ kurzer Zeit, haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments über einzelne Änderungsvorschläge zu diesem Gesetzentwurf gestimmt. Dabei wurden größtenteils Pro-Gentechnik-Vorschläge angenommen, wie zum Beispiel die Risikoprüfung als Voraussetzung für die Zulassung von Produkten der neuen Gentechnik abzuschaffen. Aber es wurden auch einzelne Vorschriften eingeführt, die eine verantwortungsvolle Regulierung der neuen Gentechnik vorsehen. So zum Beispiel die Pflicht zur Kennzeichnung von Produkten der neuen Gentechnik oder auch eine Klausel, die besagt, dass bei Anzeichen von Gefahren für die Umwelt oder die Gesundheit die Zulassung für Gentechnikprodukte widerrufen werden kann. Aktuell steht noch die Entscheidung im Europäischen Rat aus, woraufhin die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission stattfinden werden. Da bald die Europawahl anstehen, ist es jedoch wahrscheinlich, dass die endgültige Entscheidung zu dem Gesetzesvorschlag erst Mitte oder Ende dieses Jahres fällt. In der folgenden Diskussionsrunde hinterfragen wir das zentrale Argument von GentechnikbefürworterInnen, dass die neue Gentechnik ein unverzichtbares Werkzeug ist, um die Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Janina, ich mache die Redaktionsleitung vom Genethischen Informationsdienst, der Fachzeitschrift des Genethischen Netzwerks. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, neue Gentechnik als Klimaretter? Fragezeichen. Neben mir sitzt Sinai. Sinai ist Agrarwissenschaftlerin und Referentin für Gentechnik beim BÖLW. Und das ganz rechts ist Pascal. Pascal arbeitet auch im Genethischen Netzwerk und ist da Referent für Lebensmittel und Landwirtschaft. Vielleicht wollt ihr selber noch was zu euch sagen. Wie kommt ihr zu dem Thema Gentechnik?
Genau, ich kann vielleicht ganz kurz sagen, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich schon seit 15 Jahren mich mit diesem Thema beschäftige in verschiedenen Studierendengruppen. Und dann hatte ich bei einem Bundestagsabgeordneten zu dem Thema gearbeitet. Und ja, es verfolgt mich schon sehr lange. Und jetzt ist eine sehr spannende Zeit. Und ja, es nimmt an Fahrt an zu. Und ich hoffe eigentlich, dass wir uns noch länger mit dem Thema beschäftigen können und es nicht jetzt bald abgefrühstückt ist.
Ich bin Molekularbiologe und habe mich dementsprechend auch aus der akademischen Sicht sehr viel mit Gentechnik auseinandergesetzt, weil es im Studium halt immer wieder vorkam und auch in verschiedenen Forschungsprojekten, aber so aus einer kritischen Perspektive, wie wir das jetzt bei dem Genethischen Netzwerk tun, ja, so habe ich das Thema erst seit kurzem unter die Lupe genommen. Also ich arbeite jetzt erst seit einem halben Jahr beim Genethischen Netzwerk. Und vorher war ich bei einem Forschungsprojekt in Brasilien tätig, wo es unter anderem halt auch um die Anwendung von Pestiziden ging. Pestizide und Gentechnik sind natürlich nah miteinander verknüpft und auch insbesondere in Brasilien ist es ein starkes, interessantes, prädominantes Thema. Und darüber bin ich dann zum genetischen Netzwerk gekommen. Aber wie gesagt, es ist per se noch irgendwie ein relativ neues Thema aus der Perspektive, wie wir uns das jetzt angucken, für mich.
Ich würde vielleicht dich als erstes nochmal fragen, wenn du das jetzt hörst und ne, du beschäftigst dich seit, du hast selber gesagt, 15 Jahren mit dem Thema Gentechnik, also bist lange dabei in der Debatte, hast dich damit viel auseinandergesetzt. Jetzt dieser Gesetzesentwurf, diese drohende Deregulierung, was ist deine Einschätzung, was sind da die größten Veränderungen?
Genau, also es bezieht sich ja alles auf Gentechnik in der Landwirtschaft. Das ist also ne dazu, das habe ich mehr verfolgt in medizinischen Debatten. Das da kenne ich mich nicht so aus. Genau, was mir aufgefallen ist, so ich habe das ja auch viel von außen erst betrachtet und jetzt im politischen Geschehen, dass nach 2018, nachdem der EuGH geurteilt hat, dass Gentechnik ist und auch so reguliert werden muss, ist von der anderen Seite von der Gentechnikindustrie massiv aufgefahren worden. Ne? Also es wurde eine massive Professionalität und eine gewisse Aggressivität hochgefahren und das hat man wirklich also an allen Stellen gemerkt. Ich habe mal auch so ein paar Zahlen nachgeguckt, dass zum Beispiel Bayer AG 6 Millionen Euro an Lobbyarbeit, also für Lobbyarbeit in Brüssel ausgibt pro Jahr. Und das spürt man einfach an allen Stellen. Also das ist wirklich massiv und da auch dieses Narrativ, dass Gentechnik jetzt einfach nicht mehr Gentechnik ist, sondern halt gleichzusetzen ist mit klassischer Züchtung. Das ist ein Narrativ, was entwickelt wurde, so was erzählt wurde und was die Kommission übernommen hat und jetzt als Begründung nimmt, um diese Gesetzgebung zu deregulieren. Weil in medizinischen Prozessen und Debatten wird es überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das Gentechnik ist. Also das ist nochmal eine ganz neue Geschichte und die so verhaftet ist, dass es jetzt wirklich dazu führt, dass die Kommission das als Begründung nimmt. Das ist auf jeden Fall nochmal neu in der neuen Gentechnikdebatte. Und was sozusagen das Beruhigende ist oder das Konstante, was sich in der alten Gentechnikdebatte und in der neuen Gentechnikdebatte fortgeführt hat, ist, dass die VerbraucherInnen Gentechnik in Lebensmitteln ablehnen. Also das ist konstant geblieben. Es gibt jetzt eine neue Umfrage von Foodwatch vom September 23. Da sind 96% für eine Risikoprüfung und 92% für die Kennzeichnung auch von neuer Gentechnik. Und dementsprechend, das war immer, diese Ablehnung war immer da. Und darum wurde auch versucht, oft, also dieser Markt ist halt auch nicht da. Und wenn die Kennzeichnung fallen würde, dann können die Leute sich einfach nicht mehr entscheiden, dann können sie nicht mehr kritisch sein. Das heißt, sie haben keine Wahl mehr. Das heißt, der Markt wäre zwangsläufig irgendwie da. Es gibt, wenn man jetzt, was du auch gesagt hast, dass die Produkte gekennzeichnet werden müssen, entsprechend gibt es keine Produkte. Es gibt eine Sache, es gibt diesen Schokoriegel von Reese, den kann man in Spätis finden, leider. Genau, das ist so das Einzige, was es eigentlich so gibt. Und das ist sehr einschneidend. Also der Markt ist nicht da, aber er wird jetzt vielleicht erzwungen. Und was noch ein neuer Drive ist oder ein neues Narrativ, dass halt diese Argumentation, neue Gentechnik, Pflanzen als Lösung für die Klimakrise, dass das auch nochmal massiver verbreitet wird, erzählt wird, weil einfach klar, die Auswirkungen der Klimakrise sind massiver, die Leute sind betroffener. Es wird halt auch mit Hoffnungen gespielt. Die Leute haben Angst, die Leute wünschen sich Lösungen und die werden eben versprochen.
Genau, du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen so ein Narrativ, was sich entwickelt hat in dieser Abgrenzung von, naja, eigentlich sind diese veränderten Pflanzen mit neuer Gentechnik verändert, ja, gar nicht so richtig unterschiedlich von herkömmlichen Pflanzen. Und Pascal, du hattest eben aber schon so angedeutet, dass in Bezug auf Klimawandel, in Bezug auf zum Beispiel Resilienzen gegen Trockenheit und so weiter, das eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Pflanzen ist. So, und das EuGH-Urteil von 2018 war ja total wichtig in dem Sinne von, ne, das hat nochmal ganz klar gesagt, das ist was Unterschiedliches und so. Hat sich seit 2018 dann was verändert, also rein auf so einer Forschungsperspektive und Oder würde sich damit jetzt sozusagen, gibt es diese Aussicht, da würde jetzt auch in der Forschung nochmal was passieren durch die potenzielle Deregulierung?
Also ich würde spekulieren, dass sich was verändern wird. Ob das jetzt wirklich dazu einen ausschlaggebenden Beitrag mit sich bringt, dass die Landwirtschaft quasi auch an die Klimafolgen angepasst werden durch die Deregulierung, wage ich zu bezweifeln. Wichtig ist halt zu bedenken, dass über die letzten Jahre der Gesetzesentwurf per se der Forschung nicht im Weg stand. Also man konnte immer noch weiterhin in Deutschland forschen an neuer Gentechnik. Und wie wir sehen oder wie wir in diesem Graph sehen konnten, wurden die Eigenschaften hauptsächlich konsumorientiert entwickelt. Und auch in anderen Ländern oder anderen Kontinenten, in denen es halt quasi nicht so eine strenge Regulierung wie innerhalb von Europa gibt, weil Europa ist einfach, was neue Gentechnik oder Gentechnik allgemein angeht, hat einen sehr hohen Ansatz oder sehr strenge regulatorische Maßnahmen relativ zu anderen Ländern. Und wir sehen, dass auch in anderen Ländern es nicht zu einer erhöhten Forschung an klimaresistenten Pflanzen kommt. Also zum Beispiel ein Beispiel, also was die neue Gentechnik angeht, wurden bisher 4 Pflanzen weltweit zugelassen. Das ist einmal so ein Pilz, der nicht so schnell braun wird, das ist eine konsumorientierte Eigenschaft. Gibt es eine herbizidresistente Sojapflanze und einen Raps, bei dem der Fettsäurehaushalt angepasst worden ist. Und jetzt diese ganz prominente GABA-Tomate. Das ist eine Tomate, die, wenn man die konsumiert, in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Genau, sehr konsumorientiert halt, aber halt, also es sind keine klimaresilienten Eigenschaften. Und in unserem Schwerpunkt, wir haben gerade einen Schwerpunkt zur Wasserknappheit in der Landwirtschaft, da hatten wir ein sehr interessantes Interview mit Andreas Stahl aus dem Julius-Kühn-Institut. Er ist Direktor an dem Institut und die machen sehr viel zur Züchtungsforschung und in Bezug auf klimaresistente Eigenschaften. Und er hat nochmal davon gesprochen, dass so wie wir Gentechnik per se denken in der Landwirtschaft, klimaresiliente Eigenschaften sehr schwer herzustellen sind. Also bis jetzt in der alten Gentechnik konnte man Eigenschaften aus anderen Pflanzen nehmen oder aus anderen Organismen, die einführen in die Pflanze, zum Beispiel eine Resistenz, eine Herbizidresistenz. Und dann hatte diese Pflanze diese Eigenschaften. Und normalerweise haben die Eigenschaften, die man eingeführt hat, keine so starke Auswirkung auf den ganzen Metabolismus der Pflanze, während eine Klimaresistenz kein einzelnes Gen ist. Es sind sehr viele genetische Determinanten, die mit einem Einfluss aufeinander haben. Zum Beispiel, wenn wir uns eine Hitzetoleranz oder eine Dürretoleranz vorstellen, dann bedeutet das, dass wir quasi den Wasserhaushalt der Pflanze anpassen müssen oder das Wurzelwachstum oder andere Eigenschaften, die natürlich auch andere Auswirkungen auf die Pflanze haben, auf wie die Pflanze funktioniert, auf wie die Pflanze lebt. Und das ist einfach sehr komplexe Zusammenspiele sind, die man nicht, wie man bisher halt gemacht hat, dass man einfach ein Gen entfernt hat, sondern muss halt dieses ganze komplexe Zusammenspiel bedenken. Und ich sage auch gar nicht, dass das nicht möglich ist. Also Andreas Stahl hat auch von irgendwie sehr vielen, also das Wissen immer steigt, dass man irgendwie mit künstlicher Intelligenz verschiedenen moderneren Systemen daran arbeitet, diese Genotyp-Umwelt-Interaktion besser zu verstehen. Aber er hat halt auch gesagt, dass es eine sehr, sehr komplexe Auseinandersetzung ist. Und gerade so wie die EU-Kommission oder verschiedene Länder auch dafür plädieren, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt eine Deregulierung durchzuführen, damit man klimaresiliente Pflanzen herstellen kann, ist komplett unverhältnismäßig, also meiner Meinung nach, weil die Forschung immer noch weiter getrieben, also man kann daran forschen und man ist einfach nicht so weit zu sagen, man hat jetzt Produkte oder Pflanzen, die auch eine Lösung für die Klimafolgen sind.
Aber wenn es dann gar nicht wirklich an den Regularien hängt, an der Gesetzgebung hängt, was wären denn Anreize, also was braucht es irgendwie, damit diese Forschung weitergetrieben wird? Also, weil ich habe es jetzt so verstanden, dass du sagst, naja, es hängt eigentlich nicht so richtig an der Deregulierung. Das ist so ein bisschen vorgeschobenes Argument. Aber wenn wir sagen, wir wollen diese Möglichkeiten trotzdem weiter verfolgen, was wären Anreize, was braucht es da?
Es könnten finanzielle Anreize sein, aber ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Es gibt jetzt auch verschiedene Projekte, auch mit diesem Deregulierungsentwurf seit 2020, wo sehr viel Geld in die Forschung an neuer Gentechnik geflossen ist. Es ist aber immer noch die Frage, wie forschen wir an der neuen Gentechnik? Und ich glaube, ich meine, vielleicht wenn wir uns den Graph noch mal einmal kurz angucken, was hauptsächlich in der Forschung betrieben wird oder wodurch die Forschung auch angetrieben wird, ist halt ein Großteil durch die Industrie. Also die Industrie steckt sehr viel Geld in die Forschung an der neuen Gentechnik. Und was die Industrie möchte, ist natürlich mehr Pflanzen oder resilientere Pflanzen herzustellen, die Erträge zu steigern, damit dann auch mehr Profite entstehen können. Und das wäre dann quasi auch hier diese beiden Balken, ne? Industry-oriented und der Anbau und die Kultivierung von Pflanzen effizienter durchgeführt werden kann. Und ich glaube, dass umso stärker jetzt auch die Klimafolgen ein Thema werden, dass da die Überlappung zu den abiotischen Stressfaktoren mit diesen anderen beiden Balken größer werden wird. Also dass quasi einfach das ein natürlicher Driver wird, dass Klimafolgen, wie wir sie vielleicht jetzt schon in Spanien wahrnehmen, Dürre, weniger Niederschläge und so weiter, einfach immer mehr dazu führen werden, dass an diesen Klimaresilienz in Pflanzen geforscht wird. Und was jetzt meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man die Risiken und die Folgen bedacht erforscht, weil das ist ein Sektor, der sehr, sehr stark vernachlässigt wird, also wo es quasi keine Forschung gibt, dass man auch sehen kann, okay, was sind denn wirklich die Risiken für Umwelt, für die Gesundheit von den neuen Gentechniken. Und wenn es jetzt zu einer Deregulierung kommt, dann ist das Zeichen, was gesetzt wird, natürlich, das ist gar nicht relevant. Es soll auch gar nicht daran geforscht werden. Es ist gar nicht wichtig, daran zu forschen, an diesen Risiken und den Folgen von den neuen Gentechnik, die mitzubedenken. Ich glaube, dass viel mehr Anreize entstehen sollten, dort Forschung zu betreiben und natürlich auch in alternative landwirtschaftliche Anpassungssysteme, die über die Gentechnik hinausgehen, über die wir bestimmt jetzt auch nochmal sprechen werden.
Genau, das dachte ich auch gerade, dass ja auch bei der Frage nach Klimawandel, was sind die Auswirkungen, was sind die Konsequenzen? Wir haben im Mai einen GIT-Schwerpunkt dazu gemacht, wo es eher um diesen Aspekt von Ernährungssouveränität ging. Diese Frage von, okay, wofür brauchen wir eigentlich klimaresiliente Pflanzen? Häufig dann auch schnell gekoppelt an die Frage von, wie können wir eigentlich die Menschheit ernähren? Und es gibt ja aber im Bereich der Landwirtschaft durchaus Alternativen zu, wir stellen immer mehr monokulturell angebaute Pflanzen her, die auch in anderen Formaten funktionieren. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, Sinai? Also was sind denn tatsächliche Alternativen im Bereich von Landwirtschaft entgegen einer gentechnisch veränderten Pflanzenforschung?
Ja, vielen Dank. Genau. Du hast es ja schon angedeutet. Also klar, es wird super viel schon in Gentechnikforschung reingebuttert an Geld, ne? Und die anderen alternativen Ansätze ohne Gentechnik werden verkümmern in der Forschung, so, ne? Dementsprechend kann die Gentechnik ziemlich wenig vorweisen und die anderen Systeme können auf jeden Fall jetzt schon Ergebnisse vorweisen, obwohl wenig daran geforscht wird und sie funktionieren einfach im System. Also sie werden angewendet und sie laufen gut und sie haben Antworten. Und genau, das ist auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, so in was investiert man, wenn es auch schon Alternativen gibt, die Lösungen bieten. Also klar, es gibt ganz klassisch den Ökolandbau, der ohne chemisch-synthetische Düngemittel klarkommt, der nur ganz bedachten Pflanzenschutz macht, also mit geringem Gefahrenpotenzial Substanzen, die auch streng zugelassen werden. Und der Ökolandbau kann wirklich große Erfolge vorweisen, also so ganz kurz mal die Zahlen. Das Fiebel hat es mal vorgelegt, dass im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft der Ökolandbau 50% weniger Energieverbrauch vorweisen kann, 50% weniger Nitrat im Grundwasser, 30% mehr Artenvielfalt und 10% mehr Kohlenstoff im Boden. Und das ist sozusagen jetzt das, was es an Ökolandbau gibt, was es an gelabelten, erforschten Dingen gibt. Und dann gibt es natürlich noch die agrarökologischen Methoden, die global eine große Rolle spielen. Anbausysteme, die Synergieeffekte nutzen, wie Agroforstsysteme, die verschiedene Landnutzungssysteme kombinieren und die verbinden und eben im System denken und in einem, und mit dem Boden zusammen, mit einem Bodenaufbau. Und das ist sozusagen auch oft der Denkfehler der industriellen Landwirtschaft und auch der Fortführung der Gentechnik, dass sie es abgekoppelt von den Umweltfaktoren sehen. Sie wollen oder die industrielle Landwirtschaft ist sehr eingeschränkt teilweise, oder auch die Gentechnik, dass sie nur einseitig auf Ertrag schauen oder nur einseitig auf, dass der Pilz nicht braun wird, weil es Produkteigenschaften sind, die halt praktisch sind für den Handel. Aber das ist natürlich, ohne Boden wächst auch dieser Pilz nicht, ne? Oder muss viel aufwendiger erzeugt werden. Und dass man eben Anbausysteme nutzt, die es auch schon gibt, die verschiedenen Ansätze kombinieren. Also Bodenaufbau, Humusaufbau, Bodenleben fördern, Kohlenstoff speichern und eben auch noch, das finde ich auch wichtig, es gibt einmal die Klimakrise, aber es gibt natürlich auch noch die Biodiversitätskrise und eben die Ernährungssouveränität. Also wir brauchen Anbausysteme, die auf alle drei Punkte eine Antwort finden. Und das ist natürlich, da kann ja der Ökolandbau, agrarökologische Ansätze können da einfach was vorweisen, weil natürlich auch je weniger externer Input, je weniger Pestizide, je weniger chemisch-synthetische Düngemittel, je weniger patentiertes Saatgut, je weniger monopolisierten Saatgutmarkt, desto unabhängiger sind die Bäuerinnen und Bauern auch von externen Kosten, was natürlich dann ja eine Hungersituation auch nochmal befördern kann.
Also du hast gerade gesagt, Senai, dass es Alternativen gibt. Ne? Also, und wir haben irgendwie gute Belege davon. Ein Punkt ist ja, dass viele der Alternativen nicht in den Größenmaßstäben funktionieren und nicht so schnell funktionieren. Dass einfach manche Sachen länger brauchen. Und das ist natürlich, wo ich sagen würde, naja, wenn wir uns damit beschäftigen, ne, und wir setzen uns damit auseinander und gucken uns diese ganzen systemischen Zusammenhänge an, macht es sehr viel Sinn. Und trotzdem ist ja irgendwie auch in der Öffentlichkeit so ein Argument von, wir haben aber hier doch so einen schnellen technologischen Fix. Wir machen das einfach mit Gentechnik. Warum nicht? So, kannst du nochmal sagen, also was genau sind jetzt diese Hindernisse, warum so wenig auf diese Alternativen geguckt wird? Warum werden die weniger gefördert? Ist es tatsächlich so ein Ding von starke Lobbyarbeit der Industrie? Ist es irgendwie ein Aspekt von, wir leben halt im Kapitalismus und alle wollen möglichst viel konsumieren, oder so eine Mischung aus allem?
Also genau, ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Je weniger externen Input, desto weniger Geld kann ich verdienen. Wenn die Leute ihr Saatgut selber herstellen, kann ich da schon mal nichts verdienen. Wenn sie ihren Dünger selber haben und ihre Spritzmittel selber herstellen mit irgendwie Brennnesseljauche, kann ich da auch nichts dran verdienen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall im kapitalistischen System ist, das einfach nicht so attraktiv. Ne? Je weniger externes Mittel ich brauche, desto weniger Geld kann ich damit verdienen. Und die Patente, da können wir später nochmal vielleicht mehr drauf eingehen. Das ist ein Riesentreiber auf jeden Fall. Was war noch der zweite Teil der Frage?
Gentechnik eher so ein schneller Fix ist. Ach so, ne?
Genau,
ob das sozusagen
genau
auch das Argument von Zeit und Zeitdruck irgendwie da reinspielt.
Ja, das finde ich ist eine sehr spannende Frage. Du hast ja auch schon mal gesagt, dass diese so Resistenzen reingebaut werden können. Und da zitiere ich immer sehr gerne Hans-Joachim Barnier, der ist Apfelzüchter und ich habe bei ihm meine Schnittausbildung gemacht, deshalb hat er bei sich ganz viele Obstbäume auch und Obstsorten, 400, 500 Obstsorten bei sich angepflanzt. Und er hat sich sehr intensiv mit den Sorten und mit auch der klassischen Züchtung von monogenetischen Resistenzen beschäftigt. Also wenn man Resistenzen, zum Beispiel vom Wildapfel oder monogenetische Schorfresistenzen in anfällige Ausgangssorten reinzüchtet. Die werden einfach schnell durchbrochen. Also seiner Meinung nach ist dieses Konzept der monogenetischen Resistenzzüchtung total gescheitert. Und es gibt zum Beispiel einen der ältesten Apfelsorten, das ist der Edelborsdorfer, der ist 1250 das erste Mal erwähnt worden und der hat eine sehr komplexe Schorfresistenz und die ist seit 800 Jahren nicht gebrochen. Und da könnte man halt, ne, ich glaube, ich habe den noch nicht probiert, aber ich glaube, der schmeckt nicht so gut. Aber das funktioniert halt so, ne? Diese Schorfresistenz ist nicht gebrochen, also warum nicht damit weiterzüchten, also dass er geschmacklich besser wird, ne? Also das sind ja, man könnte, vielleicht kannst du da nochmal mehr sagen, aber soweit ich weiß, kann man mit CRISPR nicht mehr als monogenetische Resistenzen erzeugen. Und die werden einfach früher oder später durchbrochen werden. Und es gibt so viel, es gibt schon so viele Möglichkeiten. Es gibt noch ein Beispiel von salztoleranten Reissorten, die auch auf den Philippinen in Zusammenarbeit mit KleinbäuerInnen und WissenschaftlerInnen gezüchtet wurden, ganz klassisch. Und die funktionieren einfach. Salztolerant Reissorten, das klappt.
Eine besonders dumme Frage. Ist nur eine Verständnisfrage, weil ich nicht weiß, was du mit durchbrochen meinst. Die Resistenz wird durchbrochen. Heißt das, dass dann, wenn sich die Pflanze weiter vermehrt, dass dann die nächste Generation diese Eigenschaft nicht mehr hat? Oder was meinst du mit durchbrochen?
Genau, mit durchbrochen meine ich, dass es ein paar Jahre gut funktioniert. Also da funktioniert diese Resistenz. Und nach ein paar Jahren, also ne, bei Äpfeln, das ist ja eine Dauerkultur, oder eine langjährige Kultur, dann nach ein paar Jahren und einem hohen Schorfdruck zum Beispiel, wird diese Resistenz durchbrochen und der Schorf taucht wieder auf.
Bei derselben Pflanze sozusagen.
Ja, beziehungsweise im Bestand, ne, wenn man es jetzt als Plantage intensiv anbaut.
Na, weil ich wenn man jetzt aber solche Kulturpflanzen nimmt, die nicht so langjährig sind, sondern die man jedes Jahr neu anbaut, dann ist es doch so, dass man, also jetzt in Deutschland vor allem, kaum Nachbau betrieben wird, sondern man kauft sich das Saatgut immer neu und dann ist es da ja dann auch egal, dann ist das ja irrelevant, ob das jetzt durchbrochen wird.
Na, die Erreger, es ist ja Evolution, die Erreger passen sich an. Also an diese genetische Resistenz werden auch die Erreger dran arbeiten und sie werden Lösungen finden, das zu daran wieder anzudocken.
Vielleicht können wir das nochmal an einem anderen Beispiel erläutern. Ganz klassisch sind ja diese Herbizidresistenzen von Glyphosat. So, ne? Also es wurde versprochen von hier, wir haben Pflanzen, die haben eine bestimmte Herbizidresistenz, dadurch muss irgendwie weniger Pestizide eingesetzt werden, weil es dann noch eine gute Kombi gibt von der Pflanze mit dem passenden Pestizid dazu. Das funktionierte 2 Jahre und dann haben sich sozusagen die Erreger haben sich angepasst. Plötzlich funktioniert das nicht mehr und es muss sehr viel mehr Pestizid eingesetzt werden. Und diese evolutionäre Entwicklung von Erregern passiert viel schneller, als die technische Forschung hinterherkommt. Also weil das muss ja erst festgestellt werden und dann sozusagen wieder angepasst werden.
Genau, also und je mehr Monokulturen man anbaut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch natürlich dann schnell durchbrochen wird, weil dann die Schädlingspopulation auch höher ist. Und je mehr Chancen sie haben, desto schneller geht's. Deshalb ist es ja wichtig, ein Resistenzmanagement zu machen, Kulturen zu mischen, Fruchtfolgen, je weitere Fruchtfolgen, desto schwerer wird es eben auch für die Erreger dann Resistenzen zu durchbrechen oder überhaupt eine hohe Schädlingspopulation aufzubauen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr tief in das Thema geht, aber ich meine, mit den Resistenzen sind wir ja bei den Antibiotikaresistenzen zum Beispiel seit den 50er Jahren werden immer sehr, also Antibiotika einfach extrem viel angewendet und dementsprechend kommt es natürlich zu diesen Superbugs, wo die Forschung an die Limits kommt, wo es einfach keine neuen Antibiotika gibt gegenüber diese Bakterien und wir daran sterben. Ne? Und ich meine, ich denke nicht, dass jetzt die Resistenzen in so einer schnellen Abfolge entwickelt werden, wie es bei Antibiotikern der Fall ist, weil einfach die Notwendigkeit nicht so hoch ist. Nichtsdestotrotz ist es genau der gleiche Mechanismus. Und jetzt gerade die aktuelle GVO-Richtlinie, ich meine in Europa zum Beispiel, gibt es in Spanien und Portugal eine Pflanze, MON 810, das angepflanzt wird, das hat halt auch so eine Resistenz gegen ein
oder ist produziert Bacillus thuringiensis.
Genau, um dann...
den Maiszünsler. Maiswurzelbohrer? Maiszünsler oder Maiswurzelbohrer? Ich weiß gerade nicht, oje.
Ein anderes Tier eine Resistenz zu verleihen. Und da sieht man halt auch vor, jedes Jahr oder jede ein paar Jahre, dass innerhalb der Wildpopulation dieses Pathogens, dieses Wurms, dieses Maiszünslers, dass dort sich keine Resistenzen entwickeln. Einfach damit man das Ökosystem halt quasi im Gleichgewicht halten kann.
Und vielleicht dazu nochmal, also ne, ich meine, das ist ja die alte Debatte im Mon 810, da war ja auch der Anstieg des Maiszünslers, hauptsächlich, weil immer so stark in Monokulturen jedes Jahr angebaut wurde und man dann auch einfach gemerkt hat, okay, wenn man pflügt, wenn man breitere Fruchtfolgen hat, dann kann man das Problem auch anders bekämpfen, ohne dass man jetzt den Mon 810 braucht.
Ich würde noch mal auf einen bisschen anderen Aspekt zu sprechen kommen, von wie ist denn die Reaktion von beispielsweise BäuerInnen zu, also ne, in Deutschland irgendwie haben wir sowohl alternative ökologische Anbauformen, aber in einem kleineren Format, im Großen immer noch monokulturelle Landwirtschaft. Ist es von denen gewünscht, diese Gentechnik-Deregulierung, oder was spricht aus deren Position Bauern, Bäuerinnen dafür oder dagegen?
Also wieder das Meinungsbild ist, vielleicht kann später dann auch mal Sinai was zu sagen. Ich weiß, dass es Bauernverbände gibt, die auf jeden Fall ja, sich auch teilweise dafür aussprechen, aber größtenteils ist es eher, sprechen sie sich eher dagegen, also gegen diese Deregulierung aus, mit der Angst quasi, dass es zu einer Patentflut kommt. Also dass einfach sehr viele Patente neu entstehen, beziehungsweise es gibt schon sehr viele Patente, die angemeldet worden sind, die aber noch innerhalb von Europa nicht greifen, weil man die Pflanzen halt noch nicht anbaut oder anbauen kann. Das Problem hier innerhalb Europas ist, dass wir in so einer Art Zwickmühle gerade mit dem Patentrecht stehen. Also einerseits können Pflanzenarten oder Tierarten nicht patentiert werden. So sieht es das Patentrecht vor. Andererseits können technische Verfahren zur Veränderung von Pflanzen, darauf kann man Patente setzen. Also das technische Verfahren kann patentiert werden, die Pflanzensorte per se nicht. Aber was wir jetzt auch schon mit der konventionellen Züchtung immer wieder gesehen haben, ist, dass das europäische Patentamt immer noch in dem Moment, in dem auf das technische Verfahren von KWS, Bayer, Corteva oder was auch immer für ein Agrarunternehmen eine Patentanmeldung folgt, dass in diesem Patentpapier auch gleichzeitig versucht wird, die Pflanzensorte mit unter das Patent also greifen zu lassen. Und das Europäische Patentamt stimmt dem zu. Und das ist eine unrechtmäßige Art und Weise, Patente zu vergeben. Aber es passiert immer wieder. Und das passiert mit der konventionellen Züchtung. In dem Moment, in der konventionellen Züchtung zum Beispiel chemische Mutagenese als technisches Verfahren eingestuft wird und dann mit dieser Begründung, okay, es ist ein technisches Verfahren, wir können ein Patent drauf setzen, obwohl die Eigenschaft, die vielleicht auch verändert worden ist in der Pflanze, gar nicht durch dieses technische Verfahren hergestellt worden ist. Und die Sequenz, die dann auch relevant für die Patentierung ist, oder jetzt haben wir im September zum Beispiel eine neue Anmeldung von einem Superbrokkoli und das hat ein Fettsäuregehalt, der gesünder sein soll für Menschen. Da wurde jetzt ein Patent für vergeben. Aber diese Eigenschaft des Fettsäuregehalts, das kommt in ganz natürlichen Brokkoli auch schon vor. Und was jetzt passiert ist, dass das Patent auf ganz viele natürliche Sorten auch greift, in denen dieser Fettsäuregehalt innerhalb eines Brokkolis auftritt. Und das passiert schon bei der konventionellen Züchtung und das wird auf jeden Fall auch mit der neuen Gentechnik passieren, wo neue Gentechnik auf jeden Fall als technisches Verfahren zur Herstellung von Pflanzen gelten wird. Und wenn wir jetzt quasi vor den Türen Europas sehen, dass einfach eine Riesenmenge an Patente schon für die neue Gentechnik angemeldet worden sind an anderen Patentämtern, in dem Moment, in dem es zu einer Deregulierung kommt, werden auf diese ganzen technischen Verfahren und dann auch auf die Pflanzen innerhalb von Europas Patente fallen und dann wirklich nachzuweisen, ob die Sequenzen, oder die Pflanzensorten auch wirklich durch dieses technische Verfahren hergestellt worden sind oder nicht, wird super aufwendig sein und auf jeden Fall nicht durch Kleinbauern oder grundsätzlich Landwirte stemmbar zu sagen, okay, wir widersetzen uns jetzt einem Riesenunternehmen wie Bayer oder wie was auch immer was, um da nachzuweisen, dass das Saatgut, was wir haben, nicht durch das neue gentechnische Verfahren hergestellt worden ist. Das ist ein, ja?
Entschuldigung, bei den Patenten, weil es gibt ja wohl Unmengen von diesen Patenten auf dies. Also das machen die ja schon seit Jahren und auch schon mit der alten Gentechnik. Und ich frage mich, wie wollen sie damit irgendwas erreichen? Also irgendwie kam mir das immer so vor, dass es wie so eine Art Generierung von genetischen Ressourcen. Aber wie machen Sie das? Also was wollen Sie eigentlich damit, indem Sie sich das aneignen? Weil du hast ja auch gerade gesagt, die neuen Gentechniken, die bieten kein Nachweisverfahren mehr. Das heißt, Sie können dann auch, wenn Sie darauf ein Patent haben, das ja nicht einklagen, weil Sie können es ja nicht nachweisen. Also so diese Frage ist mir jetzt auch, das wäre eine zweite Frage. Die erste Frage ist, was wollen Sie mit den Patenten? Mit dieser Flut von Patenten, ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand durchschaut, worauf überhaupt noch alles Patente sind. Und ich weiß es halt, also für so mich als Halbinteressierten ist das sehr schwer, da durchzubringen.
Ja, also ich glaube, bei beiden ist es wichtig zu beachten, dass in dem Moment, in dem oder dass quasi die Ressourcen von größeren Unternehmen einfach viel größer sind, um in einen Rechtsstreit zu gehen und dass quasi der Bauer in der Pflicht sein müsste, nachzuweisen, dass die Pflanze nicht unter das Patent fällt, nicht andersrum. Und dementsprechend beantwortet ja auf eine gewisse Weise beide Fragen, also dass quasi in dem Moment, in dem es auch nicht nachweisbar ist oder nicht rückverfolgbar ist, dass diese Pflanze mit einer durch die neue Gentechnik hergestellt worden ist, ist es sehr, sehr schwer für den Bauern natürlich nachzuweisen, dass die Pflanze dem daherkommt, genau. Und das war ein Schutz, der bisher galt und jetzt halt nicht mehr.
Genau, vielleicht, also es ist einfach eine dramatische Auswirkung für die mittelständische Züchtungslandschaft. Also selbst der BDP, der Bund Deutscher Pflanzenzüchtung, wo auch Bayer und sowas drin sind, die haben eine Stellungnahme gegen Patente rausgegeben, weil es einfach die komplette mittelständische Züchtung in ihrer Existenz bedrohen würde, wenn das so weitergeht. Weil es gibt die auch so CRISPR, da sind die meisten Anmeldungen von Corteva, Bayer und KWS. Die haben sich das schon eigentlich ganz gut aufgeteilt. Und alle, die noch irgendwas dazu machen wollen, kommen an denen nicht vorbei. Und die können das dann einfach gestalten.
Teilweise wird gefordert, dass das Patentrecht verändert wird. Also in dem Gesetzentwurf wird auch davon gesprochen, dass das ein Problem ist, ne? Oder dass es zu einem Problem führen kann und dass es dann quasi eine Überwachungsphase bis 2026 geben soll, in der das einfach beobachtet wird, wie sich die Patentlandschaft innerhalb von Europa verändert. Und danach 2026 soll eine Anpassung des Patentrechts entstehen. Es hat zwei Probleme. Erstens, dass all die Patente, die angemeldet worden sind bis 2026, nicht mehr rückwirkend gemacht werden. Also was alles in der Zeit passiert worden ist und hergestellt worden ist, kann nicht rückwirkend gemacht werden. Und zweitens sehen wir halt gerade schon, dass das Europäische Patentamt einfach nicht rechtmäßig auch schon in der konventionellen Züchtung Patente anmeldet. Deshalb ist es auch schwer vorzustellen. Also ich weiß auch keine Lösung dafür, selbst wenn man das Patentrecht halt so auslegen würde, dass es vorteilhafter für Landwirten, Kleinzüchter und so weiter ist, kann es immer noch passieren, dass Patente angemeldet werden, so wie es gerade der Fall mit der konventionellen Züchtung ist.
Ja, genau, also Patente nochmal ein Riesenthemenbereich, auch irgendwie für sich und noch schwieriger, da einen Umgang mitzufinden, sofern mit dem Gesetzentwurf diese Nachweispflicht wegfällt, dann gar nicht mehr nachvollziehbar und irgendwie eine große Sorge. Aber ich wollte noch mal kurz ein Nachhaken machen zum Anfang meiner Frage von den Bäuerinnen. Vielleicht kannst du, Sinaida, noch mal kurz was zu sagen, wieso wie so ein Stimmungsbild ist oder so.
Genau, das ist schwer zu sagen. Also der Deutsche Bauernverband ist ganz klar pro Deregulierung, aber gegen Patente. Was halt, genau, was ja schon einfach nicht so stimmig ist, weil mit der Deregulierung werden die Patente auch kommen, außer man ändert die Patentrichtlinie. Und klar, andere Bauernverbände wie die ABL sind natürlich kritisch. Der Ökosektor ist komplett kritisch. Also, ne, die sind IFORM International, IFORM Europe, BRW, ist alles ganz, ganz klar gegen die Deregulierung. Auch wenn da manchmal anderes erzählt wird. Und ich glaube, für die Bäuerinnen und Bauern wird es in der Praxis dann einfach richtig krass, weil es wird auf sie vor Ort, es wird am Ende, wenn es keine Koexistenzmaßnahmen gäbe, wird es am Ende auf die Leute vor Ort abgeladen. Dann ist mein Nachbar, der baut Gentechnik an. Ich möchte Gentechnik frei anbauen. Wenn er mich kontaminiert, kann ich meine Sachen nicht mehr gentechnikfrei vermarkten. Das heißt, es wird einfach auf die Leute ganz nach unten abgeladen und sie müssen es dann irgendwie lösen, beziehungsweise wird es ja zu Konflikten führen und es gibt keine Haftungsregeln. Es gibt, also so in dem Vorschlag, das heißt, es gibt keine Handhabung, es ist total unausgegoren und eigentlich nicht umsetzbar in der Praxis.
Aber es gibt ja, wenn wir jetzt nochmal weiterdenken in der Kette und auf die Verbraucherinnen gucken, und du hattest vorhin schon mal gesagt, dass auch eine aktuelle Umfrage eigentlich sehr stark darauf geht, dass VerbraucherInnen sich für eine Kennzeichnung aussprechen. Es gibt auch diese Labels, gentechnikfrei, keine Gentechnik im Lebensmittelbereich. Diese ganzen Kennzeichnungen, diese Sicherheit für Verbraucherinnen, das würde alles nicht mehr funktionieren. Also wenn wir keinen kontaminationsfreien Anbau garantieren können, weil es nicht mehr nachweisbar ist, macht ja auch so eine Kennzeichnung irgendwie keinen Sinn mehr, oder?
Genau, also so drastisch würde ich es nicht formulieren. Natürlich ist es trotzdem, ne, natürlich gibt es trotzdem den Ökolandbau und es gibt trotzdem ohne Gentechnik das Siegel oder so, ne? Aber es ist einfach eine verschobene Haftungsproblematik. Weil diejenigen, die Gentechnik frei produzieren wollen, müssen sich dann darum kümmern, dass ihre Ketten frei bleiben. Und das ist ja wirklich total, also ich meine, was machen dann Maschinenringe vor Ort? Dann, ne, also das wird ja total schwierig ohne Kennzeichnung. Da muss man ja auf Verdacht, kann man dann nicht mehr Maschinen teilen? Oder wenn, dann muss ich meinen Nachbar fragen, baust du, also es ist total unausgegoren. Es wird in der Praxis super schwierig werden, das überhaupt umzusetzen. Und ist, ja, die Haftungsfrage ist ausgehebelt. Weil diejenigen, die gentechnikfrei anbauen wollen, müssen das machen können. Die müssen geschützt werden. Und das ist die politische Aufgabe. Und das muss gewährleistet sein durch Koexistenzmaßnahmen.
Ja, und das wäre der theoretische Anspruch zumindest. Aber wie verhält sich Deutschland dazu? Also nochmal zurück auf diese politische Ebene. Es geht um irgendwie Gesetzesentwurfsentwicklung.
Genau, also es gibt so eine spannende Anekdote, dass Olaf Scholz den runden Tisch, glaube ich, oder Mitglieder des runden Tisch Gentechnik, in dem wir beide sind, mit einem Brief zugeschickt hat und da meinte, dass wenn wir uns für die SPD quasi auch einsetzen würden, dass die SPD auch sich gegen die Deregulierung der neuen Gentechnik einsetzen würde. Aktuell ist es so, dass die SPD sich komplett raushält aus der Debatte. Die Grünen sind partiell dagegen. Die FDP ist auf jeden Fall für Innovation, für neue Gentechnik. Und theoretisch würde das dann heißen, dass es zu einer Enthaltung innerhalb Europas kommt, weil es jetzt die Frage halt gestellt wird, ob Deutschland sich für oder gegen oder sich quasi aus der Debatte enthält. Und eigentlich sollte das zu einer Enthaltung führen, wenn jemand, einer ist dagegen, einer ist dafür und der andere enthält sich. Und eine Enthaltung würde auch innerhalb von Europa einen großer Fortschritt bedeuten, weil man immer noch eine qualifizierte Mehrheit braucht, also eine Zweidrittelmehrheit. Und in dem Moment, in dem du dich enthältst, dann fällst du halt nicht unter die Also stimmst du nicht dafür. Aber so wie Cem Özdemir sich bis jetzt positioniert hat, ist das nicht gewährleistet. Also es ist immer noch die Frage ob Deutschland sich für die Gentechnik oder genau dafür stimmt oder sich enthält. Das, was die politische Ebene angeht und über die Bevölkerungsebene, hast du ja schon vorher von der Umfrage gesprochen. Da ist, glaube ich, auch innerhalb von Europa Deutschland ja sehr kritisch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob du da auch auf politischer Ebene noch mehr zu sagen kannst zu Deutschland jetzt?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, genau, das Forschungsministerium ist da sehr, sehr, sehr pro Deregulierung und sperrt sich da, habe ich gehört. Und die sind da sehr massiv pro. Ja, was nochmals vielleicht zur Bevölkerung, was da nochmal jetzt ganz aktuell ist, dass wir ja dieses Verbändepapier rausgebracht haben mit 139 Verbänden aus der Zivilgesellschaft, was natürlich ein riesenbreites Bündnis ist und sehr, sehr viele Menschen repräsentiert aus unterschiedlichsten Bereichen. Da ist der Tierschutzbund dabei, da ist der Pomologenverband dabei, da sind es breit, also die Umweltverbände, die Bioverbände, da sind einfach, es ist eine riesenbreite Front, die eben da kritisch sind und ja, die da eben auch ein Gewicht auflegen, aber ja, es ist sehr dynamisch auf politischer Ebene. Es ist sehr schwer einzuschätzen, es ist viel über Hörensagen, es ist, wird viel gekämpft an allen Ecken. Und genau, ich weiß nicht, sollen wir nochmal auf EU-Ebene?
Ich würde vielleicht eher so nochmal gucken von, ja, wir haben jetzt viel geredet über irgendwie, das sind die Entwicklungen, das wären die Konsequenzen, aber was sind die konkreten nächsten Schritte, also was passiert jetzt in diesem Prozess? Ist es bisher ein Gesetzentwurf? Wie wären so die nächsten Steps? Und ja, nee, danach stelle ich noch meine letzte Ausblickfrage, wie ihr das so einschätzt. Wie sind denn unsere Chancen?
Genau, jetzt ist der Entwurf von der Kommission, wird jetzt im Parlament, im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat bearbeitet. Sie haben, also im Rat ist gerade die spanische Ratspräsidentschaft hat sich als Priorität gesetzt, bis Ende des Jahres noch eine Einigung zu schaffen beim Rat, was sehr ambitioniert ist und was gerade unklar ist, ob sie das schaffen, aber sie sind auf jeden Fall sehr weit in dem Prozess und sie werden den auch weiter treiben und sie sind absolut pro Deregulierung und in der Ratssitzung gibt's viele offene Fragen, weil der Prozess so unausgegoren ist und die Länder sich fragen, wie sie das dann umsetzen sollen. Diese spontanen Ideen. aber es gibt eben auch viele Länder, die dafür sind. Das ist schwer einzuschätzen und sehr dynamisch, wie es im Rat dann am Ende ausgehen wird. Die belgische Ratspräsidentschaft ist danach und da ist es offen, sie werden wahrscheinlich es nicht so stark vorantreiben wie die spanische Ratspräsidentschaft, aber es ist schwer einzuschätzen. Und im Europäischen Parlament gibt es die Jessica Pielfert, die Berichterstatterin von den Konservativen, und sie hat in ihrem Bericht das Verbot im Ökolandbau und die Saatgutkennzeichnung rausgestrichen, was sozusagen der letzte Strohhalm für Koexistenzmaßnahmen war. Das hat sie rausgestrichen. Es konnten noch Änderungsanträge bis zum 15.11. eingereicht werden von den anderen Fraktionen. Und da muss man jetzt gucken, wie es weitergeht. Es kann sein, die haben den Zeitplan nochmal verschärft, dass sie im Dezember schon in den Ausschüssen abstimmen. Und dann wollen sie im Januar im europäischen, also im Plenum abstimmen. Das heißt, im Januar könnte der Drops dann schon gelutscht werden sein. Dann wird natürlich nochmal zwischen Rat und Parlament verhandelt. Aber das ist absolut höchste Priorität, gerade das Ding vor der Wahl durchzubringen.
Düster.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, genau, leider, also im Rat ist es, wie gesagt, die Stimmung unterschiedlich. Im Parlament hätte die Berichterstatterin dafür gerade auch eine Mehrheit.
Ja, ich würde unseren Vortrag ungern mit dieser sehr deprimierenden Aussicht auf in den nächsten paar Wochen ist es dann vorbei ausrichten. Vielleicht mögt ihr einfach noch ein bisschen um mit was Positivem zu enden, erzählen von, es gibt ja Gegenstimmen, ne? Und es gibt irgendwie auch, also du hast schon erwähnt, irgendwie das Verbändepapier und so, also vielleicht noch so ein bisschen auf, was sind denn ja Maßnahmen, wo wir jetzt gerade noch aktiv sein können? Was greift denn gerade überhaupt noch an Möglichkeiten? Welche, wo können wir ansetzen in so einem kämpferischen Ausblick?
Ja, ich fand, was jetzt einen positiven Ausblick mitgegeben hat, ist dieses kritische Papier Kroatiens innerhalb des Rats, wo dann quasi noch für eine Opt-out-Regel plädiert worden ist. Also bis jetzt, was die alte GVO-Richtlinie angeht, konnte jedes Land dann neu entscheiden, ob sie Gentechnik anbauen lassen möchte im Land oder nicht. Und das soll jetzt mit der neuen Gentechnik nicht der Fall sein. Aber Kroatien plädiert halt jetzt dafür, dass das immer noch von Land zu Land reguliert werden soll. Und da haben sich auch viele Stimmen dafür ausgesprochen. Und das finde ich eine sehr positive Aussicht, wenn dieser Änderungsvorschlag angenommen werden sollte. Und immer noch sind die Stimmen von vielen Ländern, auch Deutschland, Österreich, ich glaube auch Frankreich, die ja diese Patentfrage ungelöst sehen und wo man sagen kann, okay, vielleicht kommt es zu einer bestimmten Deregulierung von der neuen Gentechnik, aber das ja wichtige Änderungsvorschläge mit in den Gesetzesentwurf mit eingebracht werden. Und da ist auf jeden Fall Hoffnung. Und selbst auch diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen, ich bin da jetzt nicht ganz im Bilde, wie das gerade ist mit den Ländern quasi, also wie man das gerade einschätzt, aber dass da immer wieder auch von einer Hoffnung gesprochen wird, dass ein Drittel der Länder sich vielleicht nicht dagegen stemmen, aber sagen, okay, wir können nicht dafür stimmen, weil bestimmte Fragen einfach noch nicht gelöst worden sind. Und dass dadurch dann einfach auch der ganze Gesetzesentwurf neu aufgerollt werden müsste.
Ja, also auch, dass viele Länder kritisieren einfach diesen Zeitdruck, der total unverhältnismäßig ist, der einfach nicht angemessen ist, beziehungsweise total offensichtlich, dass sie es halt vor der Wahl einfach noch in trockene Tücher bringen wollen. Also das ist auch ein Knackpunkt an den Strukturen, dass es einfach auch nicht so mit rechten Dingen zugeht, wie man es eigentlich, wie die Zeit, die man bräuchte, um das korrekt auszuarbeiten, auch rechtssicher und so, ne? Das sind einfach riesen viele ungeklärte Fragen. Und genau, das ist auf jeden Fall eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist natürlich, dass die VerbraucherInnen ganz klar eine ganz klare Meinung haben und dementsprechend das auch auf den Handel und auf die in die Erzeugung und in alles, in die Verarbeitung ausstrahlen sollte und da natürlich total viel auf dem Spiel steht und jetzt die Zeit ist zu handeln. Also es ist halt noch nicht verloren, ne? Das ist das Wichtigste, glaube ich. Es ist jetzt die Zeit, was zu reißen und es gibt verschiedene Aktionen, die gerade laufen. Es gibt eine E-Mail-Aktion an Mitglieder vom Europäischen Parlament und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel. Auch das Parlament, jeder Abgeordnete stimmt alleine für sich ab. Das heißt, es lohnt sich, Briefe zu schreiben, es lohnt sich, die Menschen zu kontaktieren und wirklich darzustellen, dass die Leute es nicht haben wollen und dass es der politische Preis, wenn sie da drüber gehen, hoch ist und dass sie dafür Konsequenzen haben werden. Und ich glaube, genau, das ist einer der Schlüsselfaktoren, dass das Thema sichtbar wird. Es wird verschiedene Broschüren und Infomaterialien geben. Das ist gerade in Arbeit. Wir arbeiten an einer Petition, die auch bald rauskommt, hoffentlich. Und da muss jetzt einfach müssen die Leute jetzt zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind.
Das war das Gespräch mit Sinai Gartenberger und Pascal Segura-Kliso zu dem Thema Gentechnik und Klimawandel, moderiert von Janina Johansen. Mehr zum Thema findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Webseite www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, schickt ihr uns gern per E-Mail an podcast@gen-ethisches-netzwerk.de. Das Genethische Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind für die unabhängige kritische Arbeit, zu der auch dieser Podcast gehört, auf Spenden von Einzelpersonen angewiesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch als Dankeschön eine kleine Spende da. Das geht ganz einfach online unter www.gen-ethisches-netzwerk.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.